60 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs. Die UN zählt sowas nach und teilt auch mit, woher die Leute kommen und wovor sie fliehen. Afrika, ein großer Fall von Ländern, die eine wirtschaftliche Entwicklung nach dem Muster des Kapitalismus angestrebt haben, auch anstreben sollten, deswegen hießen sie mal Entwicklungsländer, haben es dahin gebracht, dass sie Schuldenstaaten geworden sind. Aus dem Rohstoffverkauf, mit dem sie Geld verdienen wollten am Weltmarkt, ist so viel geworden, dass die Exporterlöse, die sie einfahren, die Kredite, die sie brauchten, um das alles in Gang zu setzen, nicht wirklich bedienen können und auf immer größeren Schulden sitzen bleiben. Und für die Bevölkerung in diesen Staaten heißt das, so etwas wie eine innere Wirtschaft, die mit Geld angestoßen wird und wächst, deswegen auch Arbeitsplätze, wie man sagt, anbietet, Erwerbsquellen, die gibt es da so gut wie nicht. Obwohl andererseits auch die Bevölkerung in diesen Ländern Geld braucht für Steuern, für Stromrechnungen und ähnliches mehr. Das heißt, der Geldbedarf, die Notwendigkeit des Gelderwerbs ist da vorhanden, aber die Möglichkeit des Gelderwerbs so gut wie gar nicht, und deswegen heißt für die allermeisten das Schicksal Hunger, und davor hauen sie ab. Das spielt sich nicht bloß in Afrika so ab, sondern auch in Breiten, bei denen man das vielleicht gar nicht erwartet hätte. Auf dem Balkan, da gab es einmal eine innere Zerlegung dieses alten Jugoslawien, die sehr gefördert worden ist von damals Kohl und Genscher, also von Deutschland. Die wollten sich des Sozialismus entledigen, den der Tito da verwaltet hat, damit auch dieser missratenen Art von Versorgungswirtschaft. Der Sturz dieses sozialistischen Führers hat mit EU-Hilfe funktioniert. Das Kapital, das man in diesen Ländern jetzt bräuchte, damit für die Leute irgendwelche Gelderwerbsquellen entstehen, das ist nicht vorhanden, und die Ernährung und die Lebensgrundlagen für diese Menschen gehörte auch offenbar gar nicht zum Programm dieser maßgeblichen EU-Mächte. Deswegen gibt es das, dass Leute aus Kosovo oder Mazedonien oder ähnlichen Staaten vor wirtschaftlicher Not davonlaufen. Ein großes drittes Kontingent erfährt man von den UN-Leuten, kommt aus den Ländern Irak und Afghanistan. Das sind Länder, die galten mal vom Standpunkt der USA als Hort des anti-amerikanischen Terrorismus von Al-Qaida und ähnlichen Gruppen. Und deswegen sind diese Länder in die Steinzeit zurückgebombt worden durch die USA und ihre Alliierten, auch Deutschland. Und im Gefolge dieser ruinierten Länder haben sich Warlords, Clans bewaffnete, aufgemacht aus Schiiten, Kurden oder Sunniten, um da um Macht und Einfluss zu kämpfen, sodass auch heute noch in diesen Ländern kräftig gestorben wird. Auch da wird weggerannt. Und dann gibt es quasi als letzten, zeitnächsten Höhepunkt Libyen und Syrien. Da haben wir alle lernen sollen, dass da amerikanische Bomben oder französische Luftangriffe geflogen werden, um menschenverachtende Diktatoren zu beseitigen, Gaddafi und Assad. Dass das ein schönfärberischer Titel ist, die Sache mit den menschenverachtenden Diktaturen, kann man schon daran ersehen, dass zu den Bündnispartnern dieser westlichen Mächte solche Diktaturen wie Saudi-Arabien oder Katar locker dazugehören. Was in diesen Ländern wirklich der Vorwurf war von Seiten der USA und Europas, das war, dass Gaddafi wie auch der heutige Assad die letzten Statthalter einer anti-westlichen Politik in dieser Region sind. Dafür werden diese Länder ruiniert, dafür werden Millionen von Kriegsflüchtlingen produziert. Die Menschenmassen, mit denen man es also zu tun hat, jetzt an den Grenzen Europas, die vor entweder materieller Not oder um ihr Leben laufen. Das sind die Abfallprodukte, das sind die Wirkungen, teils auch unbeabsichtigte Nebenwirkungen der Weltordnung, die die großen westlichen Architekten, USA, EU und einige andere Partner, betreuen, verwalten. Insofern ist es kein Betriebsunfall, wie eine Naturkatastrophe, von der die Menschheit heimgesucht wird und die demnächst auch wieder vergeht. Das ist bleibendes Produkt dieser Weltordnung, auf das sich die großen Mächte sogar einstellen. Die haben ein Weltflüchtlingswerk, ein UNHCR, gegründet, weil sie davon ausgehen, das ist ein bleibender Tatbestand dieser Weltordnung, dass Millionen von Menschen um ihre Existenz gebracht werden und fliehen und dann irgendwo in Camps, in Zeltlagern übernachten. Die Antwort Europas auf diese Lage war bis vor kurzem, eine Festung zu bauen, von Kritikern auch so genannt, die Festung Europa. Mit einem Schengen-Abkommen haben sie unterschrieben, dass sie die Außengrenzen gegen den Ansturm dieser unbrauchbaren Leute, die um ihr Leben rennen, dicht machen, einen Schutzwall bauen. Und sie haben schon vorweggenommen, viele werden durch die Maschen schlüpfen und ein Dublin-Abkommen geschlossen, das ihr aus den Zeitungen sicher alle kennt mittlerweile. Und darin haben sie festgelegt, wer von diesen Flüchtlingen tatsächlich den Übertritt schafft nach Europa, vordringt in die Kernländer, der wird zurückgeschickt in die Länder, wo er zum ersten Mal EU-Boden betreten hat. Das sind quasi die Eintrittspforten in die EU, im Wesentlichen Griechenland und Italien. Was jetzt aktuell seit Mitte des Jahres passiert, das wird von den Beteiligten beschrieben als Dammbruch. Es ist so, dass Not und Elend in der Welt zugelegt haben. Der Syrienkrieg hat Millionen zusätzlich in die Flucht geschlagen, sodass diese Pufferstaaten, Griechenland auf der einen Seite, Italien auf der anderen Seite, mit immer mehr solchen Flüchtlingen zu tun haben, von der EU im Wesentlichen, was Gelder und Logistik angeht, alleingelassen wurden, sodass sie diese Flüchtlingsströme entweder nicht mehr auffangen, beherbergen konnten oder wollten und angefangen haben, sie durchzuwinken in die Zentren Europas. Das ist passiert. Und dazu, zu diesem Umstand, dass die Flüchtlingsströme im Kern Europas immer massiver auftreten, hat Deutschland eine, wie es heißt, historische Entscheidung getroffen. Die Merkel-Regierung hat am 5. September dieses Jahres beschlossen, die in Ungarn festsitzenden und so schlecht behandelten syrischen Flüchtlinge einreisen zu lassen, die Grenze zu öffnen, also auf das Dublin-Abkommen zu verzichten. Sie haben nicht mehr darauf bestanden, die zurückzuschieben in das Ersteintrittsland. Das wäre in diesem Fall vermutlich Griechenland gewesen. Sondern sie haben sie nach Deutschland einreisen lassen und in wenigen Wochen waren 700.000-800.000 Flüchtlinge im Land. Viele Menschen in Deutschland, die das erlebt haben, die haben das mit Genugtuung, mit Erleichterung wahrgenommen und gemeint, endlich schaltet die Regierung um auf Humanismus und nimmt Abschied von der Abschottungspolitik. Und dennoch, die, die so erleichtert waren, haben ihrer eigenen Erleichterung auch nicht glauben mögen. Denn sie haben im selben Atemzug festgestellt, dieselbe Regierung, die massenhaft Flüchtlinge ins Land holt, in der Hauptsache Syrer, aber nicht nur, die verschärft auf der anderen Seite die Asylgesetze so massiv wie noch nie seit Bestehen dieser Gesetze. Es kommen Millionen ins Land, ja. Es werden aber auch Millionen wieder fortgeschickt. In erster Instanz und ganz zügig die Leute vom Balkan. Und das führt mich auf meine Frage, nämlich die, was verfolgt Deutschland da eigentlich für eine Flüchtlingspolitik? Was treiben die da? Und um das ein bisschen zu erläutern, möchte ich zwei Kapitel abarbeiten. Im ersten möchte ich einen Blick werfen auf das Asylrecht, das ja als die große Errungenschaft gefeiert wird und die Eintrittskarte für diese Flüchtlinge darstellt. Und darauf, was eigentlich das Programm beinhaltet und bedeutet, das bei uns jetzt heißt, Deutschland will die Fluchtursachen bekämpfen. Das wäre ein erster Block. Und in einem zweiten würde ich über die sogenannte Integration, den innenpolitischen Streit, auch über die geteilte Auffassung in der Bevölkerung sprechen, die die Asylanten aufnehmen möchte aus humanitären Gründen und die andere Fraktion, die das für endgültig nicht mehr tragbar hält. Ich mache nach dem ersten Block aber eine Pause und wenn Diskussionsbedarf da ist, dann sollen Einwände und Nachfragen zur Sprache kommen und dann schauen wir, wie wir weiter verfahren. Komme ich also mal zu dem ersten Punkt, zum Asylrecht und dem deutschen Projekt Fluchtursachen zu bekämpfen. Warum sind sich eigentlich die vielen Flüchtlinge, kommen sie vom Balkan oder aus Syrien, so sicher, dass sie in Deutschland und in wenigen vergleichbaren Staaten in der EU das Ziel ihrer Wahl vor Augen haben? Warum prädestiniert sich Deutschland zum Fluchtziel? Zwei Gründe. Der erste: In diesen Metropolen in Deutschland konzentriert sich kapitalistischer Reichtum in nennenswerter Größe. Und es übersetzt sich jeder, der flieht, in die Chance auf einen Job. Hier kann man Geld verdienen. Und die zweite Bestimmung: Dieses Land hat sogar Eintrittskarten zu vergeben. Es gibt ein Asylrecht. Das stimmt. Das Asylrecht ist wirklich ein Grundrecht in Deutschland, das steht sogar in der Verfassung und das besagt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer also über die Grenze kommt, und das tut er in der Regel illegal, über die grüne Grenze, der muss nur das Wort Asyl sagen und hat dann ein Anrecht erworben. Er hat nicht ein sicheres Ufer erreicht, aber er hat ein Anrecht erworben, nämlich sich dem deutschen Staat zu unterstellen und ein rechtliches Prüfverfahren zu durchlaufen, in dem untersucht wird, ist dieser Mensch politisch verfolgt oder nicht? Kriegt der ein Bleiberecht oder nicht? Und das Bemerkenswerte an diesem Prüfverfahren ist, dass die Chance auf Asyl nicht mit der Größe der Not wächst, aus der der Mensch wegrennt, sondern dass es ganz am Urteil des hiesigen Staates über das Herkunftsland hängt, ob ein Mensch Asyl bekommt oder nicht. Um es an einem Beispiel zu sagen, es gibt viele andere sicher auch, dieser Chinese Ai Weiwei, der in China ein Auftrittsverbot hatte und dem sie auch eine Internetseite gesperrt haben, ein Künstler, der hätte in Deutschland gute Chancen auf Asyl. Die Roma, die aus dem Balkan fliehen, die dort einfach nicht mehr leben können, weil sie aus den Dörfern vertrieben werden, auch mit Hilfe behördlicher Einsätze niedergeprügelt werden, die haben kein Bleiberecht. Es ist sogar über diese Staaten beschlossen worden, die gelten als sichere Herkunftsländer. Was sieht man daran? Dass nicht die Fürsorglichkeit gegenüber der menschlichen Not obwaltet, ob man ein Asyl gewährt oder nicht, sondern dass die Entscheidung nach einem ganz anderen Kriterium verläuft. Ist das Verhältnis des hiesigen Staates zum Herkunftsland positiv, freundschaftlich, dann gibt es kein Asyl. Siehe Balkanstaaten, EU-Kandidaten oder bereits EU-Mitglieder. Ist das Verhältnis des hiesigen Staates zum Herkunftsland des Flüchtlings negativ, dann stehen die Chancen auf Asyl gut. Dann gilt schon eine einzige gesperrte Internetseite, wenn das in China oder in Iran passiert ist, als Akt von politischer Verfolgung, der ein Asyl nach sich zieht. Der Hunger, den die im Balkan leiden, wiegt gegenüber mangelhafter Pressefreiheit gar nichts. Die kriegen kein Asyl. Das macht der Staat. Und das ist zunächst einmal ein Rechtsakt, etwas Förmliches, aber der hat in sich, wenn man die Staatenkonkurrenz betrachtet, eine große Härte an sich. Das bedeutet nämlich immerhin, der hiesige Staat macht sich zur Schutzmacht eines fremden Staatsbürgers, entzieht ihn quasi der dortigen Hoheit, bestreitet der über ein Stück Staatsbürger die Macht. Dass das im Spiel ist, das kann man sich klar machen am prominenten Fall Snowden. Deutschland hat sich sehr angegriffen gesehen durch die Ausspähaffäre durch den NSA. Der Snowden war der Mann, der das alles ans Tageslicht gebracht hat. Und über den wurde in Amerika gesagt, das ist ein Vaterlandsverräter, der eigentlich gar keinen Prozess verdient, so haben hochrangige Politiker argumentiert, sondern den man mit einer Drohne erledigen müsste. Und es gab eine Diskussion hier, ob nicht Snowden ein passender Fall für Asyl ist. Und gleichzeitig ist Deutschland zurückgezuckt bei der Erwägung dieser Entscheidung, weil sie gewusst haben, was für ein Affront das ist, einer großen Weltmacht an diesem Fall die Macht über einen Staatsbürger Snowden zu bestreiten. Vor den Konsequenzen, die dann drohen, haben sie sich gefürchtet. Warum machen die das? Warum machen die ein Sortierverfahren an Menschen mit ihrem Asylrecht durch die politischen Behörden hier in Deutschland, um mit Hilfe der Asylvergabe Urteile zu fällen über Staaten, aus denen sie kommen? Urteile der Art, ist legitim, ist nicht legitim, ist ein Verbrecherregime, macht grobe Fehler beim Regieren. Warum tun die das? Da ist eine politische Berechnung im Spiel, die mit der Vergabe des Asyls eine Delegitimierung der anderen Staaten betreibt, denen Rechte abspricht, damit auch sowas wie einen Korrekturbedarf anfordert, von dem noch gar nicht gesagt sein muss, auf welchem Feld er liegt. Aber der Anspruch, und dass er berechtigt ist, der ist mit diesem imperialen Instrument in die Welt gekommen. Es sind Staaten nicht bloß wegen vorkommender Verfolgung angeprangert worden mit Hilfe des Asylrechts, sondern es sind Staaten sogar als Verfolgerstaaten disqualifiziert worden. Die Sowjetunion war der letzte große prominente Fall, mit dem so verfahren wurde und für den eigentlich dieses Asylrecht die Waffe der Wahl war. Und da hatte das Asylrecht auch seine Hochzeit. Die Sowjetunion mit ihrem sozialistischen Block und Warschauer Pakt hat dem globalen Kapitalismus Grenzen gezogen, eiserner Vorhang genannt. Die geschäftliche Tätigkeit der westlichen Geschäftswelt unterbunden, eine andere Art von Wirtschaft betrieben, Planwirtschaft. Das galt als Verbrechen gegen die Freiheit und um diese Staatenwelt zu delegitimieren, war klar, wer aus der Sowjetunion türmt, wird bei uns anerkannt als Dissident. In Klammern für die mit dem kleinen oder großen Latinum. Dissident ist ein bemerkenswerter Begriff, der viel verrät über dieses Asyl. Dissidere heißt sich absetzen von etwas. Einer Sache widerstreben, gegen etwas sein. Und das ist doch interessant, oder? Dass man überhaupt nicht mehr wissen muss, was Sacharow jemals gedacht und erzählt und geschrieben hat. Man muss nur wissen, wogegen er geschrieben hat, wogegen er sich abgesetzt hat, gegen die Sowjetunion. Und das war sein Gütesiegel und dafür hat er Asyl bekommen. Freilich, die wollten sich nicht einfach ins Grundgesetz schreiben. Wir hassen die Sowjetunion, also kriegen alle, die aus der Sowjetunion türmen, Asyl. Das hätte man sich gleich schenken können. sondern sie wollten die Sowjetunion von einem höheren Standpunkt aus, von einem höheren Wert aus, der quasi über allen Staaten schwebt, als Verstoß deklassieren und haben deswegen in das Grundgesetz reingeschrieben, nicht wer in der Sowjetunion verfolgt wird, sondern wer überhaupt verfolgt wird, der bekommt bei uns Asyl. Und aus diesem Anspruch wird die Delegitimierung hergeleitet, die als feststehende Absicht gegenüber der Sowjetunion da war. Dieser Umstand, dass man diese Verurteilung glaubwürdig machen will, indem man sich gegen Verfolgung überhaupt ausspricht, die führt überhaupt zur Umständlichkeit des ganzen Asylverfahrens. Das ist nämlich ein Individualrecht mit Einzelfallprüfung. Im Prinzip kann jeder ankommen. Der muss nicht aus der Sowjetunion getürmt sein. Aus jedem Landstrich dieser Welt kann ein Mensch hier anlanden und sagen, er ist politisch verfolgt. Das muss nicht heißen, dass er hierbleiben darf. Aber es heißt so viel, er hat das Recht darauf, dass dieses Verfahren mit ihm durchgeführt wird. Dieses Institut, ja, das Asylrecht, das einmal seine hauptsächliche Bedeutung darin hatte, diese feststehende Staatenwelt des sozialistischen Blocks diplomatisch, moralisch zu deklassieren, als Unrechtsregime darzutun. Diese politische Absicht, die hat sich überlebt seit dem Selbstmord der Sowjetunion. Diese feindselige Staatenwelt existiert eben nicht mehr. Viele von denen, die mal ehemaliger Feindstaat waren, die Warschauer Paktmitglieder, Ungarn, Polen und viele andere, sind ja mittlerweile Freundstaaten, sogar Staaten in der EU. Andererseits, das Schutzangebot, dieser Anspruch, wir haben ein Asylrecht, wurde nicht fallen gelassen und steht insofern jetzt im Prinzip 6,5 Milliarden Erdbewohnern offen und man kann sicher sein, angesichts des Ausmaßes von Elend und Gewalt in dieser Weltordnung nimmt der Strom von Menschen sicher nicht ab, die versuchen, dieses Asylrecht als Strohhalm für ihre Existenzsicherung zu ergreifen. Das ist die Lage und die Korrekturen, die es gegeben hat am Asylrecht. Dieser Paragraph 16 wurde mal zu einem Paragraph 16a im Grundgesetz umgeschrieben. Die haben das Asyl im Prinzip nicht angetastet. Es wurden sichere Herkunftsländer definiert. Jetzt zuletzt mit Hilfe der Grünen, Kretschmann und solche Figuren, wurden in einem Zug drei und dann nochmal drei Balkanländer, in denen ganz ordentlich Kohldampf geschoben wird, zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Aber das Prinzip des Asyls bleibt bestehen und wird von Deutschland bis heute praktiziert, eben mit einem neuen Standpunkt. Das Asylrecht bekommt einen neuen Inhalt. Es ist nicht mehr dazu da, die ehemaligen Feindstaaten sozialistischer Bauart zu disqualifizieren. Die gibt es ja auch gar nicht mehr. Aber es ist jetzt eben dafür da, indem es sich der ganzen Welt öffnet, prinzipiell über die ganze Welt zu Gericht zu sitzen und zu sagen, ich schaue mir die Leute an, die kommen, ich schaue mir an, wer in ein Beuteschema deutscher Regierungspolitik reinpasst und kann damit über Weltgegenden, wo immer sie liegen, meine Vorbehalte anmelden und darauf dringen, da hat Korrektur zu erfolgen. Eine einzige Ausnahme, und die ist gravierend, hat dieses so neu bestimmte, inhaltlich neu bestimmte Asylrecht erfahren. Wirtschaftsflüchtlinge haben prinzipiell keinen Anspruch auf Bleiberecht. Und das ist auch bemerkenswert, dass Deutschland sich zum Maßstab macht für das Regieren in der Welt und den Standpunkt vertritt, das Recht, das die Leute haben sollen in der Welt, das ist, dass sie rechtsstaatlich regiert werden, nach deutschen Vorstellungen. Darüber sitzen wir zu Gericht. Dass sie was zu fressen haben, interessiert uns nicht. Hunger wiegt nichts angesichts einer verbotenen Internetseite oder mangelnder Pressefreiheit.